Ich habe mich seit Tagen gefragt, was Ribana heute machen wird zur Einstimmung. Und ich muss sagen, damit hat sie die Predigt eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Also guck mal, das ist jetzt mehr so ein Zusatz jetzt noch. Wer zuhören möchte, mag zuhören, sonst die Tischtennisplatte ist ja aufgebaut, wie ich gehört habe. Ja, dranbleiben. Kurz vor dem Reformationstag, wir wissen das natürlich, für die anderen Halloween, möchte ich uns heute nochmal sozusagen auf den Luther in uns aufmerksam machen. Keine Sorge, nicht alle Jahre wieder eine Lutherpredigt von mir hier vorne. Es geht um was anderes, nämlich es geht um unseren ganz eigenen Luther. Ich sage auch jetzt ganz bewusst uns. Also ich bin jetzt voll mit dabei, keine Sorge. Bin vielleicht einer, der es besser weiß, aber der es auf keinen Fall besser kann. Das kann manchmal, so glaube ich, zur schlimmsten Folge der Belehrung führen. Einer, der es besser weiß, aber nicht besser kann. Deshalb diese Vorrede, also ich bin da voll mit dabei. Was meine ich nun mit diesen völlig kryptischen, unverständlichen Worten? Das will ich euch kurz erklären. Luther legte, neben anderen Glaubenssätzen, viel Wert auf die Verbindung zwischen Mensch und Gott allein aus Glaube, sola fide. Nur gibt es diese schöne, griffige Formel nicht so direkt in den biblischen Texten. Leider, leider, leider. Also ergänzt er in seiner Übersetzung von Römer 3, 28 das Wörtchen allein, um diesem seinem Anliegen einen stärkeren Ausdruck zu verleihen. In der Lutherübersetzung, die im letzten Jahr erschienen ist, heißt es, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Allein durch den Glauben, so weit, so richtig. Und jetzt komme ich zu uns. Wir glauben, und es heißt doch bei Paulus ebenfalls im Römerbrief, nur 5 Kapitel weiter, dass uns, die wir glauben, die wir Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. So weit, so richtig. Aber hier werden wir oft, wir, ich nehme mich mit rein zu unserem ganz persönlichen Luther, alle Dinge dienen uns also zum Besten. Wir ergänzen, ähnlich wie Luther, nur auf unsere Weise, jetzt, sofort, auf der Stelle, keine Wartezeit mehr. Klappt aber nicht. Klappt nicht, merken wir immer wieder. Unser Leben scheint eben keine Werbesendung zu sein, jetzt, sofort, auf der Stelle. Die Sache liegt irgendwie anders, also viel, viel komplexer. Genau wie in der Bibel. Deshalb mag ich diese Texte auch so gerne. Das möchte ich heute euch an einem ganz bestimmten Text zeigen, nämlich oder an einer bestimmten Figur, an Josef, dem alttestamentlichen Josef. Josef, dem Sohn Jakobs, also dem ersten Josef der Bibel. Dieser Josef ist ein tolles Beispiel für einen Menschen, dem Gott etwas verheißen hat. Also so wie dieses Schokobon. Und damit fängt erstmal eine lange Geschichte an. Viel länger als das, was hier vorne stattfand und kein 10 Sekunden Werbespot. Eine besondere, wirklich sehr besondere Geschichte des Dranbleibens. Meine Idee ist, dass ich euch und uns in diese Geschichte heute hineinnehmen möchte. Ich möchte uns diese Geschichte nicht komplett, das sind 13 Kapitel, die möchte ich euch nicht komplett, aber teilweise vor allem vorlesen. Warum? Weil ich glaube, dass damit schon vieles gesagt ist, das ich überhaupt nicht besser sagen kann. Und da werde ich es auch erst gar nicht versuchen. Und wir werden schnell hören und verstehen, davon gehe ich aus. Das ist eine Geschichte, die doch sehr an unsere ganz persönlichen Geschichten mit Gott erinnert. Wir alle sind irgendwie doch auch Josef. Ich fange ganz am Anfang an, heißt, für die, die mitlesen wollen, in 1. Mose, Genesis 37, die ersten 11 Verse. Ich habe hier die Luther-Übersetzung von 2017, aber ich glaube, die meisten Texte unterscheiden sich so in den Versen nicht so wahnsinnig groß. Jakob, also der Vater Josefs, aber wohnt im Land, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und hütete mit seinen Brüdern die Schafe. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters, und er hinterbrachte ihrem Vater ihre üble Nachrede. Israel, das ist Jakob, aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und er machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater viel lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Und Josef, zu einem Überfluss muss man hier denken, Josef hatte einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Da wurden sie ihm noch mehr Feind, denn er sprach zu ihnen: Hört doch, was mir geträumt hat. Also, was mir geträumt hat. Aber es kommt hier wirklich dann auch für Josef ganz klar von außen. Ne? Erzählt er ihnen auch noch: Siehe, wir banden Gaben auf dem Felde und meine Gabe richtete sich auf und blieb stehen, aber eure Gaben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Gabe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen. Welche Überraschung! Und er hatte, das steht nicht drin, und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach: Ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen denn ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder ereiferten sich über ihn. Aber sein Vater behielt diese Worte. Ich habe nochmal den Traum, den ersten Traum, so als Verheißung uns nochmal hier vor Augen gestellt. Siehe, wir banden Gaben auf dem Feld und meine Gabe richtete sich auf und blieb stehen, aber eure Gaben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Gabe. Ja, was haben wir da gehört? Erst einmal eine Familiengeschichte, wie sie sprichwörtlich bei jedem im Buche steht. Jeder, der Geschwister hat, kennt solche Situationen und da will ich gar nicht groß drauf eingehen, da kann auch jeder was zu sagen. Solche Situationen prägen uns ein Leben lang. Da ist der Jüngste, der wird irgendwie durch den Vater bevorzugt. Und was macht er vor allen Dingen? Er petzt die ganze Zeit, was seine größten Geschwister machen dann. Und was ist der Lohn dafür? Der Vater bevorzugt ihn noch mehr, bekommt einen bunten Rock und die anderen bekommen halt nicht diese Aufmerksamkeit vom Vater. Was entsteht daraus? Wut und noch mehr Wut. Also, wer immer glaubt, dass ein Leben mit Geschwistern immer toll ist, also allein diese Geschichte überzeugt uns davon, dass das nicht immer so funktioniert. Also es fängt alles so an, wie wir es doch selber auch irgendwie kennen. Und in diese ja sehr alltägliche Situation platzt nun so ein Traum hinein. Also es sind zwei Träume, die aber letztendlich eine ähnliche Aussage haben, deswegen sage ich jetzt ein Traum und der erste, der wird auch tatsächlich nochmal dann auftauchen, den ich euch da nochmal an die Wand werfen lassen habe. Es ist kein Traum, wie wir so Traum verstehen. Am nächsten Morgen wach geworden, denkst du, oh, was habe ich da schon wieder geträumt? Irgendwie keine Ahnung, was das war. So verrückteste Sachen, irgendwie meine Schüler haben Abitur gemacht, habe ich letzte Nacht geträumt. So was ist es nicht irgendwie dann. Ne? Wäre schön, ich hoffe, so in einem Jahr irgendwie ist der Traum erfüllt und alle sind glücklich. Aber nein, sowas ist es natürlich jetzt nicht. Der Traum hier wirklich ist so wie im alten Orient als eine Zukunftsvision zu verstehen. Und was noch hinzukommt, das zeigt die Geschichte auch ganz deutlich, so Träume sind auch Verheißungen, die von Gott kommen und Traumdeutung, die Verheißung wirklich dann in Worte fassen, das ist eigentlich auch Gottes Sache. Das werden wir sehen. Also ganz wichtig. Der Traum, den Josef hier geträumt hat, ist eine Verheißung Gottes und nicht sowas, was uns am nächsten Morgen irgendwie noch mit Fragen dann so zurücklässt. Wobei Fragen wird diese Geschichte noch genug mit sich bringen. Ja, was passiert? Die Deutung schafft erstmal Wut und Hass. Keiner sagt: Mensch, Josef, das ist ja irre, was du da geträumt hast. Sondern, der Traum, der birgt ja irgendwie auch jede Menge Sprengstoff. Und da verrate ich, glaube ich, nicht so viel. Wie geht die Geschichte weiter? Ja, wie man es fast erwarten würde, wie es aber zum Glück nicht alltäglich ist. Josef wird von seinen Brüdern in einen Hinterhalt gelockt, in eine Zisterne gestürzt, als sie auf dem Felde sind. Das Kleid, dieser schöne bunte Rock vom Vater, wird in das Blut einer geschlachteten Ziege getaucht. Und Vater gesagt: Hier, tut uns leid, ist gerissen worden, dein Sohn. Naja, Josef stirbt nicht. Wird von einer Karawane entdeckt und nach Ägypten verkauft. Also der Traum, diese Verheißung Gottes ist in weiter Ferne. Mensch, da kriegt er so einen Traum und was passiert? Erstmal das absolute Gegenteil. Interessanter auch am Rande, die Brüder wollten Josef eigentlich töten. Irgendwann nach einer Zeit haben sich dann noch entschieden, ihn doch verkaufen zu wollen und damit letztendlich auch den Traum töten. Ne? Ja, wenn er tot ist, steht auch da, so wird man sehen, was seine Träume sind. Wollen wir mal sehen, wer am längeren Hebel sitzt. Damit hätten sie sich aber doch nur selbst getötet. Damit habe ich euch hoffentlich noch nicht zu viel verraten. Aber was wir sehen werden ist, diese Josefsgeschichte, diese Traum, diese Verheißungsgeschichte ist auch eine Lerngeschichte. Vor allen Dingen eine Lerngeschichte für die Brüder. Das wäre aber Stoff für eine weitere Predigt. Heute geht es erstmal darum, wie es mit Josef überhaupt weitergeht. So, da kriegt er diesen großen Traum. Die Brüder finden das nicht so toll. Er wird nach Ägypten verkauft. Und wie ergeht es ihm da? Ich lese mal aus dem 39. Kapitel, zwei Kapitel weiter, was Josef jetzt in Ägypten passiert. Josef wurde hinab nach Ägypten geführt. Und Potiphar, ein Ägypter, der Kämmerer des Pharao und Oberste der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaelitern, die ihn hinabgebracht hatten. Und jetzt ein ganz interessanter Vers. Und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn des Ägypters Hause. Es wird ein bisschen kompliziert, wenn man es nur hört, aber ich löse es gleich auf. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war. So ist einmal der Herr kleingeschrieben, sein Herr, das ist Potiphar, sah, dass der Herr, also Gott, mit Kapitelchen, mit Großbuchstaben geschrieben, mit ihm war. Kleine Notiz am Rande, die im Tiefgänger sind, die kennen das jetzt schon, viele kennen das sowieso schon. Wenn in der Bibel, im Alten Testament, da irgendwie Herr mit diesen Kapitelchen, mit diesen kleinen Großbuchstaben dann geschrieben wird, verbirgt sich dahinter immer der Eigenname Gottes, der, ja, wie er immer auch ausgesprochen werden wird, letztendlich unbekannt ist. Und dieses Herr, das ist eigentlich ganz pfiffig, das folgte einer jüdischen Tradition an dieser Stelle, immer zu wissen, Obacht, hier kommt der Eigenname Gottes, den spreche ich auch nicht, auch um die Gefahr zu verhindern, dass ich ihn missbrauche. Ich benutze hier quasi irgendwie so eine Art Kunstwort, um aber auch deutlich zu machen, dass es hier um was Besonderes geht, dass es hier nicht um irgendeinen menschlichen Namen geht. Deshalb Herr in Großbuchstaben, im Hebräischen Adonai, was auch irgendwie so übersetzt meine Herren, irgendwie so eine Pluralform dann meint. Also immer wenn Herr mit Großbuchstaben in der Bibel, im Alten Testament zu finden ist, dann geht es hier um den Eigennamen Gottes. Also und Potiphar, also sein irdischer Herr, sah, dass der Herr mit Großbuchstaben mit ihm war und alles, was er tat, ließ der Herr, Großbuchstaben, in seiner Hand glücken. Ja, der Vers ist kompliziert. Sodass er Gnade fand in seinen Augen. Da geht es wieder dann wahrscheinlich um Potiphar und sein Diener wurde. Er setzte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, gab er in seine Hände. Und von der Zeit an, da ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr, Großbuchstaben, des Ägypters Haus um Josefs Willen und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Felde. Darum ließ er alles in Josefs Händen, was er hatte, würde ich auch machen, wenn ich sowas sehe, und kümmerte sich selbst um nichts außer um das, was er aß und trank. Und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Also ist wirklich was aus ihm geworden. Und es begab sich danach, dass seines Herrn, also Potiphas Frau, ihre Augen auf Josef warf und sprach, Kinder sind alle weg, ne? Schlafe bei mir. Er weigerte sich aber und sprach zu seiner Frau, zur Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich selbst um nichts, was im Hause ist, und alles, was er hat, hat er in meine Hände gegeben. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich und hat mir nichts vorenthalten außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich. Aber er gehorchte ihr nicht, dass er bei ihr schlief und bei ihr wäre. Es begab sich an einem dieser Tage, dass Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun, und kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei. Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach, schlafe bei mir. Aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Hause hinaus. Als sie nun sah, dass er sein Kleid in ihrer Hand ließ und hinaus entfloh, kommt ihr noch mit? Rief sie das Gesinde ihres Hauses und sprach zu ihnen, seht, er hat uns den hebräischen Mann hergebracht, dass er seinen Mutwillen mit uns treibe. Er kam zu mir herein und wollte bei mir schlafen, aber ich rief mit lauter Stimme. Und als er hörte, dass ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh und lief hinaus. Und sie legte sein Kleid neben sich, bis sein Herr heimkam, also Potiphar, und sagte ihm eben, dieselben Worte und sprach: Der hebräische Knecht, den du uns hergebracht hast, kam zu mir rein und wollte seinen Mutwillen mit mir treiben. Als ich aber ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh hinaus. Als Potiphar die Worte seiner Frau hörte, die sie ihm sagte und sprach: So hat dein Knecht an mir getan, wurde er sehr zornig. Da nahm ihn Josephs Herr und warf ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren. Und er blieb allda im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef und neigte ihm die Herzen zu und schenkte ihm die Gunst des Amtmannes über das Gefängnis, sodass der ihm alle Gefangenen im Gefängnis in seine Hand gab und alles, was dort zu tun war, geschah durch ihn. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts. Also Geschichte wiederholt sich offensichtlich. Denn der Herr war mit Josef und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Also diesen Vers haben wir jetzt in vielfacher Kombination wirklich dann jetzt sehr oft gehört. Also was ist? Dieser Hass der Brüder führt erstmal zu, ja, nennen wir es Umwege. Naja, das ist irgendwie eine Form von Abstieg, auch geografisch dann, ne, runter nach Ägypten irgendwie. Also es geht nach unten, aber was auf jeden Fall sichtbar wird, mehr als einmal: Gott ist mit Josef. Und so gibt es nach diesem Abstieg auch wieder einen Aufstieg in Ägypten im Hause Potiphars. Also irgendwie eine Form von Fahrstuhlgeschichte. Es geht runter, es geht wieder hoch und es geht wieder runter am Ende. Also es ist wirklich, ja, eine sehr, sehr sinusförmige Spannungskurve, würde ich sagen. Rauf, runter, bis es irgendwann mal oben bleibt, so viel sei verraten. Ja, was ist alles passiert? Er hat einfach gemacht, aber was viel wichtiger ist, Gott hat alles, was er tut, wirklich auch mit in seine Hände genommen. Also alles, was er tat, glückte Josef, so dass er, ja, tatsächlich recht schnell in eine Position geraten konnte, mit der zumindest zum Anfang des Kapitels hier nicht zu rechnen war. Dann passiert allerdings etwas, was ihn wieder aus dieser Position herausbringt. Aber da wird es nochmal interessant. Er selber geht diesen Verlockungen von Potiphars Frau in keinster Weise nach. Er sagt: Nein, nein, das ist nochmal interessant und ganz bemerkenswert. Er sagt ganz deutlich: Wie sollte ich denn ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Also in all dem, was er tut, ist auch für ihn recht klar, das, was Gott für ihn vorsieht und vorhat, das ist für ihn wichtig. Und das sagt er auch ganz deutlich an dieser Stelle. Er sagt nicht: Ja, nö, gefällt's mir nicht oder ist nicht, nee, mache ich nicht, sondern hier wird ganz klar deutlich, also Gott ist für ihn die Richtschnur dessen, was er tut und was er eben nicht tut. Und so kann man vielleicht auch sagen, kommt nach diesem Abstieg, er kommt ins Gefängnis, dann auch recht schnell innerhalb des Gefängnisses wieder der nächste Aufstieg. Interessant vielleicht hier noch am Rande, das ist wirklich bemerkenswert: Josef war in Potiphars Haus und seine Nationalität spielte überhaupt gar keine Rolle, gar nicht. Aber erst in dem Moment, in dem Potiphars Frau versucht hatte, ihn anzuschwärzen, wird er auf einmal zu dem Hebräer, zum hebräischen Sklaven. Erst da ist irgendwie wichtig, wer er ist. Also man könnte fast sagen, das, was Potiphars Frau tut, das entspricht so ein bisschen so, ja, will fast sagen, so einem AfD-Jargon oder was, ne? Also wenn man jemanden anschwärzen will, dann geht es auch darum, irgendwie die Nationalität irgendwie deutlich zu machen, um so das ganze Unterfangen nochmal so ein bisschen zu verstärken hier. Taucht vorher gar nicht auf, aber erst als es darum ging, ihn loszuwerden, da wird er der hebräische Sklave. Vorher ist er einfach nur Josef. So, er ist im Gefängnis, er ist in diesem Loch, aber er bleibt dran. Und jetzt kommen wir langsam so zu dem, wie ich die Predigt genannt habe, dranbleiben. So, der erste Weg, der ging ja noch ein bisschen glatt. Er hat gar nicht so viel getan, Gott war mit ihm. So, er kam ins Gefängnis, zack, wieder, es glückte ihm alles dann, ne? Also es fällt ihm quasi jetzt so alles richtig in die Hände. Ist vielleicht tatsächlich auch das erste Wichtige, was uns diese Geschichte auch lehrt. In all diesen Abstiegen und Aufstiegen ist Gott auf jeden Fall dabei. Wenn wir diese Gewissheit, glaube ich, nicht hätten, dann würde uns jeder Abstieg nicht bekommen, aber wahrscheinlich jeder Aufstieg auch nicht. Also Gott, das ist so das Erste, ist immer bei ihm. Jetzt ist er im Gefängnis und er bleibt dran. Jetzt wird das nochmal wichtig. Ich lese aus, wird ein bisschen länger jetzt, aus dem 41. Kapitel. Aber es ist ein schönes Kapitel. Also. Und nach 2 Jahren hatte der Pharao, also Josef ist immer noch im Gefängnis, einen Traum. Und siehe da, er stand am Nil und aus dem Wasser stiegen 7 schöne fette Kühe, die weideten im Grase. Und siehe, nach diesen stiegen 7 andere Kühe aus dem Wasser, die waren hässlich und mager und traten neben die Kühe am Ufer des Nils. Und die hässlichen und mageren Kühe fraßen die 7 schönen fetten Kühe. Da erwachte der Pharao und er schlief wieder ein. Und ihm träumte abermals, ihm träumte auch wieder hier, 7 Ähren wuchsen aus einem Halm voll und dick. Und siehe, 7 dünne Ähren gingen auf, die waren vom Ostwind versenkt. Und die mageren Ähren verschlangen die 7 dicken und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao und merkte, dass es ein Traum war. Manches ist irgendwie witzig übersetzt, finde ich, aber gut, es ist halt so. Und als es Morgen wurde, war sein Geist bekümmert und er schickte aus und ließ rufen alle Wahrsager in Ägypten und alle Weisen und erzählte ihnen seine Träume. Aber da war keiner, der sie dem Pharao deuten konnte. Da redete der Oberste der Mundschenken zum Pharao und sprach, ich muss heute an meine Sünden denken. Als der Pharao zornig wurde über seine Knechte und mich mit dem Obersten der Bäcker ins Gefängnis legte, im Hause des Obersten der Leibwache, da träumte uns beiden in einer Nacht einem jeden sein Traum. Also offensichtlich hat auch jeder hier seinen eigenen Traum, dessen Deutung ihn betraf. Da war, interessanterweise hier auch, bei uns ein hebräischer Jüngling, der Knecht des Obersten der Leibwache, dem erzählten wir es. Und er deutete unsere Träume einem jeden nach seinem Traum. Also jeder hat hier seinen speziellen Traum, seine spezielle Verheißung. Und wie er es uns deutete, also es geht hier um Josef, der das gemacht hat vorher, so ist es gekommen. Denn ich bin wieder in mein Amt gesetzt, das war der Traum, der dem Mundschenk dann gegeben wurde, aber jener, also der Bäcker, wurde aufgehängt. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen und sie ließen ihn eilends aus dem Gefängnis. Und er ließ sich scheren und zog andere Kleider an und kam hinein zum Pharao. Da sprach der Pharao zu ihm, ich habe einen Traum gehabt und es ist niemand, der ihn deuten kann. Ich habe von dir sagen hören, wenn du einen Traum hörst, so kannst du ihn deuten. Josef antwortete dem Pharao und sprach, und das ist auch ein sehr wichtiger Vers, das steht nicht bei mir. Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkünden. Also in all dem, was Josef tut, geht er nicht davon aus, dass es sein eigenes Werk ist. Sondern er sagt, das ist vielleicht so die Überschrift über all dem, was er tut, Gott wird jedoch dies und das tun. Er sagt auch vorher zu dem Mundschenk und zu dem Bäcker, Deutung der Träume steht nur Gott zu, aber erzählt mir es. Ne? Also ich bin quasi Mittler dessen, was Gott euch sagen möchte. Ich bin nicht derjenige, der das deutet, aber ich übermittle euch das, was Gott euch mit diesem Traum sagen möchte. So. Der Pharao jetzt sprach zu Josef, mir träumte und siehe, ich stand am Ufer des Nils und aus dem Wasser stiegen 7 schöne fette Kühe, die weideten im Grase. Und siehe, nach diesen 7 stiegen 7 dürre, sehr hässliche und magere Kühe heraus. Ich habe in ganz Ägyptenland nicht so hässliche gesehen. Und die mageren und hässlichen Kühe fraßen die 7 ersten fetten Kühe auf. Sie verschwanden in ihrem Bauch. Aber man merkte es dem Mageren nicht an, sie waren so hässlich wie zuvor. Da wachte ich auf. Dann sah ich in meinem Traum 7 Ähren auf einem Halm wachsen, voll und dick. Und siehe, 7 dünne Ähren gingen auf, dünn und vom Ostwind versenkt. Und die 7 dünnen Ähren verschlangen die 7 dicken Ähren. Und ich habe es den Wahrsagern gesagt, aber die können es mir nicht deuten. Josef antwortet dem Pharao, beide Träume des Pharaos bedeuten das Gleiche. Gott verkündet dem Pharao, was er vorhat. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre und die 7 guten Ähren sind dieselben 7 Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Da mal drauf kommen können. Die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach jenen aufgestiegen sind, das sind 7 Jahre und die 7 mageren und versenkten Ähren sind 7 Jahre des Hungers. Das meinte ich, wenn ich gesagt hatte zum Pharao, dass Gott dem Pharao zeigt, was er vorhat. Siehe, 7 reiche Jahre werden kommen in ganz Ägyptenland. Und nach ihnen werden 7 Jahre des Hungers kommen, sodass man vergessen wird, alle Fülle in Ägyptenland. Und der Hunger wird das Land verzehren, dass man nichts wissen wird von der Fülle des Landes vor der Hungersnot. die danach kommt, denn sie wird sehr schwer sein. Dass er bei dem Pharao zweimal geträumt hat, bedeutet, dass Gott solches gewiss und eilends tun wird. Nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann, den er über Ägyptenland setze. Und sorge dafür, dass er Amtleute verordne im Lande und nehme den fünften in Ägyptenland in den sieben reichen Jahren und lasse sie sammeln den ganzen Ertrag der guten Jahre, die kommen werden, dass sie Getreide aufschütten im Auftrag des Pharaos zum Vorrat in den Städten und es verwahren. Der Ertrag dient dem Land als Vorrat in den sieben Jahren des Hungers, die über Ägyptenland kommen werden, dass das Land nicht vor Hunger verderbe. Die Rede gefiel dem Pharao und all seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, wie könnten wir einen Mann wie diesen finden, in dem der Geist Gottes ist? Pharao erkennt, aha, also in Josef ist der Geist Gottes. Josef spricht, was Gott dem Pharao mitteilen möchte. Und der Pharao sprach zu Josef, Josef ist auch dran geblieben, er hat es schon geschickt eingefädelt, ne? Weil dir Gott all dies kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über meinem Haus sein. Sagt er vorher noch, ne? Wir müssen einen finden, der das kann. Ja, du sollst über mein Haus sein und deinem Wort soll all meinem Volk gehorsam sein. Allein um den göttlichen Thron will ich höher sein als du. Also nach dem ganzen Abstieg wieder ein Aufstieg, deutlich höher als im Hause Potiphars. Aber ja, wieder ähnlich. Er ist zweiter Mann im Land. Und weiter sprach der Pharao zu Josef, siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Und er tat seinen Siegelring von seiner Hand und gab ihn Josef an seine Hand und kleidete ihn in kostbares Leinen und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals und ließ ihn auf seinen zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm ausrufen auf die Knie und setzt ihn über ganz Ägyptenland. Und der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne deinen Willen soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägyptenland. Und er nannte ihn Safenat Paneach und gab ihm zur Frau Asenat, die Tochter Potipheras, des Priesters, zu Ohn. Auch interessant, auch so am Rande hier bemerkt, es ist irgendwie kein Problem, dass Josef hier in dieser Geschichte so eine Art ja, überkonfessionelle, überreligiöse Ehe eingeht mit der Tochter eines Sonnenpriesters. Aber es wird deutlich, wenn er seine Kinder benennt, auch später, also er ist ganz auf das konzentriert, was der Gott, der ihm den Traum gab, der mit ihm ist in Ägypten, der ihm die Träume deutet, in dem ist er ganz, ganz klar verwurzelt. Also zog Josef aus, das Land Ägypten zu besehen. Und Josef war 30 Jahre alt, schon 13 Jahre vergangen jetzt, als er vor dem Pharao stand, dem König von Ägypten. Und er ging hinweg vom Pharao und zog durch ganz Ägyptenland. Also, was ist wichtig an diesem ja, recht langen Text? Zuerst, Josef ist aktiv, er bleibt dran. Hier haben wir nochmal den Einstieg, wenn er fragt, warum Mundschenk und Bäcker des Pharao im Gefängnis, warum sie so traurig sind. Also, er tut was. Er zieht sich nicht zurück, sondern er ist aktiv und immer auch versucht, das zu tun, was Gott von ihm möchte. Das war schon im Hause Potiphars so. Da hat er auch das nicht getan, was Gott nicht möchte. Und hier bei der Traumdeutung ist er ganz klar derjenige, der hier Mittler sein möchte. Also er bleibt dran im Vertrauen Gottes und er stellt sich auch in den Dienst Gottes. Auslegen steht bei Gott, doch erzähl's mir. Das Interessante ist, dass die Verheißung hier, also dieser Traum, den er ganz am Anfang bekommen hat, in weiter Ferne ist, von dem ist schon seit 3 Kapiteln überhaupt nicht mehr die Rede. Also es hätten die Kinder ihre Schokobons vergessen, was völlig Quark ist, völlig utopisch, würden sie ja nie tun dann. Ne? Aber in diesem Fall, in diesen 3 Kapiteln, ist dieser Traum, diese Verheißung in weite, weite Ferne gerückt. Aber Josef bleibt trotzdem dran. Also er ist aktiv, er tut etwas und er versucht, den Willen Gottes umzusetzen. Die Verheißung ist immer noch da, aber sie steht gerade überhaupt nicht im Mittelpunkt. Und was passiert durch das, was er tut, durch diese besondere Form des Dranbleibens? Ja, Josef wird wieder was. Es gibt einen erneuten Aufstieg. Erst Abstieg nach Ägypten, dann ist er im Hause Potiphars, dann ist er im Gefängnis und dann geht es wirklich nach ganz, ganz oben. Er ist nun der zweite Mann im Staat, der hat Oberwasser, aber von Gottes Verheißung ist schon seit mehreren Kapiteln nichts mehr zu lesen. Was passiert denn jetzt aber mit Gottes Verheißung überhaupt? Ist die jetzt ganz weg? Gucken wir mal ins nächste Kapitel. Genesis 42, die ersten 9 Verse. Als aber Jakob, Josefs Vater, sah, dass Getreide in Ägypten zu haben war, also die Hungersnot hat sich wirklich ausgebreitet bis nach Kanaan, sprach er zu seinen Söhnen, was seht ihr euch lange an? Siehe, ich höre, es sei in Ägypten Getreide zu haben. Zieht hinab und kauft uns Getreide, dass wir leben und nicht sterben. Da zogen hinab 10 Brüder Josefs, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Aber den Benjamin, Josefs Bruder, ließ Jakob nicht mit seinen Brüdern ziehen. Denn er sprach, es könnte ihm ein Unfall begegnen. Ja, mit Benjamin wiederholt sich so ein kleines bisschen das, was mit Josef schon angefangen hat. Also Josef kennt Benjamin gar nicht, der ist nach seinem unfreiwilligen Abstieg nach Ägypten geboren worden. Und hier wiederholt Jakob so ein bisschen das, was er mit Josef vorher gemacht hat. Aber die restlichen, die älteren Brüder, haben ja ein bisschen dazugelernt. Also dem passiert nichts. So kamen die Söhne Israels, also Jakobs, die 10, die Großen, Getreide zu kaufen samt anderen, die mit ihnen zogen. Also offensichtlich ist das eine große Völkerwanderung, denn es war Hungersnot auch im Lande Kanaan. Aber Josef war der Regent im Lande und verkaufte Getreide allem Volk im Lande. Als nun seine Brüder kamen, fielen sie vor ihm nieder zur Erde auf ihr Antlitz. Und er sah sie an und erkannte sie, aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sprach zu ihnen, woher kommt ihr? Sie sprachen, aus dem Lande Kanaan Getreide zu kaufen. Aber wiewohl er sie erkannte, erkannten sie ihn doch nicht. Und jetzt wird es interessant. Und Josef dachte an die Träume, die er von ihnen geträumt hatte. Und sprach zu ihnen, ihr seid Kundschafter und ihr seid gekommen, um zu sehen, wo das Land offen ist. Also, Punkt 1, er denkt auf jeden Fall wieder an die Verheißung. Sie ist wieder da. Sie ist nie ganz weg gewesen und jetzt in dem Moment ist sie wieder da. Es wird noch eine Zeit dauern, bis er seine Brüder mit hineinnimmt, bis er sich zu erkennen gibt und bis die Familiengeschichte ja doch wieder zu einem guten Ende kommen wird. Das wird noch einige Kapitel dauern. Wir sind in Kapitel 42, die Josefs Geschichte geht bis Kapitel 50. Was aber wichtig ist hier an diesem Stück ist, auch wenn jetzt 3 Kapitel nicht davon die Rede war oder 4, Josef verliert die Verheißung Gottes nicht aus den Augen. Er bleibt dran, er tut, was Gottes Wille ist, aber jetzt nicht, um diese Verheißung jetzt mit aller Macht irgendwie zu erfüllen und um zu gucken, dass die Verheißung jetzt endlich mal zu ihrer Erfüllung kommt, sondern in diesem Moment, in dem seine Brüder vor ihm stehen, erkennt Josef endlich und zum ersten Mal auch, wie diese Verheißung, wie diese Träume in Erfüllung gehen. Also er wird seine Familie vor dem Verhungern retten. Das ist der Moment, in dem für Josef dann deutlich wird, was mit diesem Traum, was mit dieser Verheißung gemeint ist. Also was können wir daraus erkennen? Erstens, Gottes Verheißungen dienen immer den Menschen, wahrscheinlich auch oftmals dann den anderen Menschen und nicht dem Menschen, der sie bekommt. Also es geht nicht darum, dass Josef dann der große Bruder vor seinen Brüdern ist, sondern es geht darum, dass seine Familie gerettet wird. Das ist das Erste. Und das Zweite ist Verheißung. Wann auch immer sie uns ereilen, sie erfüllen sich in einer ganz bestimmten Zeit in einem ganz bestimmten Ort. Und das erkennen wir aber auch erst wirklich dann, wenn es soweit ist, wenn wir auch ein bisschen sind wie Josef. Das Ende, ziemlich am Ende, ist auch interessant. Josef aber sprach zu ihnen, zu seinen Brüdern, fürchtet euch nicht, denn ich stehe ich denn an Gottes Statt. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedacht es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Darum geht es. Also Josef weiß, Gott ist im Hintergrund, er zieht die Fäden. Die Verheißung ist darauf ausgerichtet, dass Leben erhalten wird. Und deshalb gibt es für Josef auch keinen Grund, hier irgendwie an dieser Verheißung nochmal etwas anderes machen zu wollen. Wenn wir nur das, was wir gehört haben, mal zusammenfassen, dann kommen wir zu so einer Art, ja, will sagen, abschließenden Thesen. Die Erfüllung von Verheißungen, die ja ganz am Anfang der Josefsgeschichte geht, sie kommt auf jeden Fall. Ja, ja, sie kommt. Das will uns die Geschichte sagen. Es kann aber dauern. Es können dazwischen wirklich viele, viele Auf- oder erstmal Abstiege und Aufstiege aufeinander folgen. Es kann Jahre dauern. Als Josef die Verheißung bekam, war er 17, als er Oberster in Ägypten war er 30. 13 Jahre liegen dazwischen und danach gehen auch noch einige Jahre ins Land. Also es kann manchmal wirklich lange dauern. Was wir im Hause Potiphas gelernt haben, ist aber, Gott ist immer da. Er führt und er begleitet das Leben der Menschen, die die Verheißung bekommen haben. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die wir aus dieser Josefsgeschichte mitnehmen können. Mit einer Verheißung ist der Mensch nicht alleine gelassen, Gott ist dabei. Während dieser Zeit gilt es, und das ist das, was Josef hier auch macht, dran zu bleiben, und zwar mit offenen Augen, Vertrauen auf Gott aktiv zu sein. Nicht in dem Sinne, dass er mit aller Macht die Verheißung erfüllen will, sondern einfach, dass er sein Leben lebt und es für sich und für seine Mitmenschen einsetzt. Die Möglichkeit, die er hat. Träume deuten ist Gottes Sache, erzählt es mir. Wenn sich die Verheißungen dann erfüllen, dann erkennen wir es auch. Also Verheißungen sind immer in die besondere Situation einer Zeit und eines Ortes gestellt. Die sind nicht irgendwie raum- und zeitlos, dass man sagen kann, ja, das kann so oder so sein, sondern es wird so sein, dass man am Anfang die Bezüge der Verheißung noch nicht vollends versteht. Wenn es soweit ist, dann ist es wie bei Josef, dann wissen wir aber, was mit dieser Verheißung gemeint ist. Wenn es soweit ist, ist uns ganz klar vor Augen, was Gott uns mit dieser Verheißung mitgegeben hat und wie sie sich erfüllen wird. Kommen wir nochmal zum Dranbleiben. Also dranbleiben heißt, so im Sinne Josefs tatsächlich, im Dienst und im Vertrauen auf Gott nicht immer an die Verheißung zu denken, nicht jeden Tag aufwachen und denkst, ach, da war doch die Verheißung, heute wird es endlich soweit. Das funktioniert nicht. Andererseits die Verheißung aber nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Ich glaube, dieser Spagat ist manchmal das Schwierigste, aber wir können uns gewiss sein, wie bei Josef, Gott ist mit uns. Und in diesem Spagat stehen wir werden sie weder aus den Augen verlieren, noch ständig daran denken, egal ob ein Abstieg erfolgt, noch wenn irgendwas Besonderes Gutes im Leben passiert, dranbleiben heißt, die Verheißung nicht aus den Augen zu verlieren, aber immer zu wissen, dass sie da ist. Also denken wir daran, wenn wir Gottes Verheißung mal wieder keine Zeit zur Erfüllung geben wollen. Lesen wir dann einfach nochmal die Josefsgeschichte und sehen, was alles passieren kann auf dem Weg von Verheißung zur Erfüllung.